Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Motorsport ist ihre große Leidenschaft. Zu Gast in SWR 1 Leute heute Monisha Kaltenborn. Einen schönen guten Morgen.
Morgen.
In der Formel 1 waren Sie Teamchefin bei Sauber, Sie waren auch Vorstandsvorsitzende. Kurz zu Ihrer Biografie, Sie sind Österreicherin, in Indien geboren, Sie haben in Wien und in London studiert und Sie haben auch in Stuttgart gearbeitet. Wenn Sie jetzt hier wieder sitzen in Stuttgart, welche Erinnerungen kommen da hoch?
Ach, da kommen ganz viele Erinnerungen hoch, denn direkt nach dem Studium bin ich eigentlich nach Stuttgart gekommen und war hier bei einer Kanzlei tätig, bei Gleis, ein Jahr lang. Und was natürlich das Besondere war, ich habe dort meinen Mann kennengelernt. Also insofern ist Stuttgart für uns ein ganz wichtiger Punkt in unserem gemeinsamen Leben. Danach blieb mein Mann noch bis 2010 auch mit dem Büro noch hier. Insofern hat uns sehr lange mit Stuttgart viel verbunden.
Wie lange waren Sie jetzt nicht in Stuttgart?
Jetzt ist es schon etwas länger her, dass ich nicht in Stuttgart war. Also ich hatte vor einigen Jahren hier auch eine Veranstaltung. Also es ist schon einige Zeit her.
Bis 2017 waren Sie bei Sauber, dem Schweizer Rennteam in der Formel 1. Das war eine sehr lange Verbindung, die Sie dorthin hatten. Wie ist denn die entstanden? Vermutlich nicht über Stuttgart.
Nein, eigentlich per Zufall. Denn ich bekam ein Jobangebot damals von einem Unternehmen aus Liechtenstein. Nämlich von der Fritz-Kaiser-Gruppe, und der Fritz-Kaiser, also der Eigentümer, war Miteigentümer des Rennstalls. Als ich dann nach Liechtenstein kam, war eine meiner Aufgaben, ich habe eine juristische Ausbildung, auch mich um die ganzen juristischen Belange und das Joint Venture, das damals Sauber mit Petronas hatte, wir haben ja Petronas damals auch in die Formel 1 gebracht, mit zu betreuen. So kam die Verbindung zum Rennsport. Als sich dann Sauber und die Fritz-Kaiser-Gruppe getrennt haben, das war Ende 99, bin ich aber dann nach Hinwil, also zum Team, gekommen und blieb eigentlich seitdem dort.
Und trotzdem als Juristin dann plötzlich Teamchefin zu werden, weil so plötzlich war es wahrscheinlich nicht, das war sicherlich ein längerer Prozess, aber wie haben Sie diesen Weg genommen?
Ja, als Juristin und natürlich in diesem Management-Committee ist man in allen Bereichen ja tätig im Unternehmen. Sie wissen, alles wird heute juristisch geregelt. Insofern hat man überall...
Das ist die Grundlage.
Das ist so. Und man sieht ja auch, dass Juristen in sehr vielen Berufen, in anderen Branchen ja auch tätig sind. Da ist man auch recht flexibel von der Ausbildung her, weil man ja auch vom Studium her darauf so vorbereitet wird, sich in jede Materie eigentlich einarbeiten zu können und immer die richtigen Fragen vor allem zu stellen. So habe ich eben dort in Hinwil begonnen, war relativ schnell in der Geschäftsleitung. Das ging dann weiter, bis BMW dann die Mehrheit des Unternehmens übernommen hatte, wo ich eigentlich davon ausging, sie würden ihre Leute bringen. Dem war aber nicht so. Ich blieb nach wie vor in der Geschäftsleitung. Und als es dann den unerwarteten Ausstieg von BMW gab,
2009 war das, glaube
ich. Das war 2009, richtig. Da hat dann Herr Sauber mich gefragt, ob ich als CEO tätig werden möchte.
Und Sie sind da eine ganze Zeit geblieben. Jetzt ist der Saisonabschluss in Abu Dhabi der Formel 1 am Wochenende. Werden Sie das verfolgen?
Auf jeden Fall. Also ich verfolge den Sport natürlich. Ich finde, es ist immer noch einer der besten Plattformen, die man so global auch hat.
Sie waren Teamchefin beim Formel 1-Team Sauber. Die gehören zu den Überraschungen der Saison, haben sich technisch im Verlauf der Saison nämlich gut entwickelt. Woran liegt das?
Das kann man von außen so nicht abschätzen, aber die Geschichte in der Formel 1 zeigt immer, wenn sie natürlich eine gewisse Ruhe haben im Team, die finanziellen Mittel vor allem haben.
Es gibt einen Hauptsponsor.
Es gibt neue Eigentümer, dadurch gibt es auch jetzt mehr Geld natürlich fürs Team und mit den Möglichkeiten, die Sauber natürlich hat, mit der Infrastruktur und diese Ingredienzien da sind, dann kommt man immer hoch. Das hat es immer gegeben.
Und trotzdem, wenn wir jetzt auf den Saisonabschluss gucken, ich meine, die Saison ist entschieden, Hamilton mal wieder Weltmeister, ist doch irgendwie langweilig.
Ach, das würde ich nicht nur aus dem ableiten. Ich glaube, nur weil Hamilton wieder Weltmeister ist, ist es nicht langweilig, denn immerhin hat das Team sehr hart dafür gearbeitet. Das gilt für jedes Team. Und Dominanzen gab es immer schon. Ich meine, denken Sie an die Jahre zurück mit Michael Schumacher, wie viele Weltmeistertitel da kamen. Da hat man sich nicht über so etwas beschwert. Ich glaube mehr, dass das ein Problem der ganzen Show, des ganzen Sports ist, dass einfach nicht viele Teams vorne mitfahren können und das spannender gestalten können.
Woran liegt das? Auch an der technischen Entwicklung, die bei den großen Teams einfach breiter aufgestellt ist?
Das ist so, denn die Technik hat große Fortschritte gemacht. Das ist sehr kostenintensiv. Das heißt, sie brauchen sehr viele Mittel, um mit den Großen mithalten zu können. Und das Ganze wird natürlich noch mehr forciert durch die ganzen Regeländerungen, die es gibt. Denn sobald sie eine Regeländerung haben, müssen sie mehr kosten. dafür auf, also Geld aufbringen, weil es mehr Kosten gibt durch die Entwicklung. Und wir reden ja hier wirklich von sehr kleinen Abständen, aber diese Zehntel sind sehr teuer.
Aber für den Fan ist natürlich eine Saison dann spannend, wenn es dann einen möglichst engen Bereich vorne gibt, wenn die Spannung erhalten bleibt. Was versucht ein Team auch dafür zu tun?
Das ist fürs Team selber natürlich sehr schwierig. Sie haben ihr eigenes Programm, sie haben ihre eigenen Möglichkeiten. Sie müssen immer schauen, wenn Regeländerungen anstehen, welche Balance treffe ich da, wie lange entwickle ich am jetzigen Auto, wann schwenke ich um aufs neue Auto. Ein Team selber kann da nicht viel machen. Vielmehr ist dort der Rechteinhaber gefragt und die Chancen haben die allemal, zusammen mit dem Internationalen Verband, der FIA, dass man für eine gewisse Stabilität sorgt. Denn natürlich werden, wenn es eine Regeländerung gibt, die Großen erstmal davonziehen. Die haben ja auch alle Möglichkeiten, das Personal dazu, die Mittel dazu. Nur wenn sie das Ganze über eine längere Zeit konstant lassen, dann schließen die Kleinen auf. Denn die Kurve flacht ja irgendwann nach oben hin ab. Die Großen können nicht mehr so viel machen und dann kommen die Kleinen vor.
Möglichst wenig Regeländerungen. Sie sind bis zum vergangenen Jahr Teamchefin gewesen bei Sauber. Dann gab es die Trennung. Warum?
Die Trennung gab es, weil wir unterschiedliche Ansichten über die Zukunft des Unternehmens hatten. Das ist auch nichts Unübliches und war für mich auch in dem Sinn nicht unerwartet, denn es waren nun mal neue Eigentümer da, die haben neue Vorstellungen. Ich selber war ja auch Miteigentümer vorher und dann ist es eigentlich völlig normal in der Geschäftswelt, dass man halt irgendwann getrennte Wege geht.
Es war zu lesen, dass Sie unterschiedliche Auffassungen darüber hatten, wie gleichberechtigt die Fahrer sein sollen. Das betraf Pascal Wehrlein und Markus Eriksson. Ist das richtig?
Nein, mit den Fahrern hatte das nichts zu tun. Da ging es schon um die generelle Ausrichtung des Unternehmens.
Warum steht so etwas dann in den Medien?
Es steht viel in den Medien. Da müssen Sie eher Ihre Kollegen fragen und nicht mich. Oder es gab ja auch von mir keine solchen Äußerungen. Es steht dort immer sehr viel und man muss auch nicht an alles kommentieren.
Aber die Gerüchte kommen ja irgendwo dann her. Haben Sie Theorien dann entwickelt, wo so ein Gerücht entstehen könnte? Wie ist das? Wird das extra gestreut, um vielleicht für Verunsicherung zu sorgen?
Das ist sehr müßig, den Weg zu gehen, denn man weiß wirklich nicht, woher solche Gerüchte kommen. Und das ist leider noch dazu heute so, aufgrund der sozialen Medienlandschaften, die man hat, da setzt irgendjemand eine Meldung ab und die geht dann so quasi einmal um den Globus und kommt als Tsunami auf sie zurück. Ich meine, wir hatten mal Fälle vor vielen Jahren, da hat jemand behauptet, mit unserem technischen Direktor sei was. Und das ging irgendwie wirklich von Asien, Japan kam dann zu uns. Wir hatten keine Ahnung, woher das kommt. Und das ist ja das Schlimme, dass heute eigentlich jeder irgendwas in die Welt setzen kann. Dann wird es übernommen, geschrieben und in einer Minute ist es wieder vergessen.
Sie haben in diesem Jahr ein Rennteam mitgegründet. Wie kam es zu dieser Gründung?
Ja, das Projekt wurde an mich herangetragen und ich habe es dann Anfang des Jahres begonnen. Wir haben so ein Formel-4-Team aufgestellt. Ich war dabei beratend tätig bei der Gründung des Teams. Das Team war auf Anhieb recht erfolgreich. Es hat schon Podestplätze eingefahren und gerade wenn man bedenkt, dass wir gerade mal 2 Monate Zeit hatten, das Team aufzustellen. Es sind dann leider bei der Teambesitzerin persönliche Umstände eingetreten, die dazu führten, dass das Team die Saison nicht zu Ende fahren konnte.
Aber waren Sie da vermutlich auch die Exoten, die da angetreten sind? Ich meine, Sie waren überhaupt die erste Teamchefin innerhalb der Formel 1 und wenn dann plötzlich 2 Frauen an den Start gehen?
Es war das erste Mal, das ist richtig. Wobei, das ist natürlich eine ganz andere Szene da. Also da gibt es ja viel mehr Teams. Und so wie ich das weiß, treten auch nicht alle Teams immer an. Das ist eine ganz andere Szene als die Formel 1.
Von der Formel 3 hat man jetzt gehört, weil Mick Schumacher Europameister in der Formel 3 geworden ist. Wie können wir uns die Formel 4 vorstellen?
Die Formel 4 ist der Einstieg in die Formel-Rennserien, also damit der Beginn, wo quasi jetzt jeder durch muss. Früher gab es da viele Möglichkeiten, wenn man vom Kartsport den Schritt in den Formelrennsport gemacht hat. Jetzt versucht der Verband, das irgendwie zu vereinheitlichen, dass alle jungen Fahrer durch diese Serie durchgehen. Insofern eine sehr spannende Serie.
Und wie kann man das einordnen, gerade diese Entwicklung, gerade bei den jungen Fahrern, da hat sich auch viel getan. Also wir kennen ja noch diese Kartfahrergeschichten. Damit ist es nicht zu vergleichen vermutlich, oder?
Nein, das ist ja schon ein Formelauto. Das heißt, es gibt dann vorgegebene Autos, die sie dann kaufen. Man entwickelt auch diese Autos in dem Sinn natürlich nicht wie in der Formel 1. Natürlich kann man am Setup sehr viel machen, wie auch in der Formel 3 und so weiter. Wichtig ist ja dort, dass man bei den Jungen mal das Talent sieht, da geht es in erster Linie um das Fahren und dann sie schon vorbereiten kann, auf was auf sie, wenn sie in die Formel 1 kommen, zukommt. Denn ich sehe das ja aus dem Winkel der Formel 1 heraus und da haben wir ja oft erlebt, obwohl ziemlich viel ist zwischen Formel 4 und Formel 1, dass wenn die jungen Fahrer, und sie werden ja auch immer jünger jetzt, die richtige Einstellung, die richtige Denkweise mitbringen, geben sie ein viel besseres Feedback. Und das ist ja heute sehr wichtig in der Formel 1.
Das klingt nach einer Kaderschmiede. Sie sagen, sie werden immer jünger. Wie jung sind denn die Jüngsten?
Ja, es gibt ja, glaube ich, Altersgrenzen, die man auch haben muss. Aber das waren schon so 14, 15-Jährige, auch 18-Jährige. Das ist ganz durchgemischt. In der Serie fahren sehr viele mit.
Was gehört noch dazu? Nicht alleine das Training. Sie sagen, die Denkweise ist so entscheidend. Wie wird so etwas gelehrt?
Ja, sie können sie nur in die Richtung führen erstmal, nicht? Weil hier geht es ja wirklich ums Fahren in erster Linie. Aber wenn dann die Ingenieure bereits beginnen, am Simulator die Fahrlinie durchzugehen, ihm auch ein bisschen noch die Daten zu erklären, worauf kommt es an, worauf muss er achten, dann weiß er, wie er schon mal denken soll, was für später dann vor allem sehr wichtig ist. Denn sollte der Fahrer in der Formel 1 oder die Fahrerin in der Formel 1 landen, dann erwartet das Team sehr präzise Meldungen, weil die wiederum wichtig sind für die ganzen Simulationswerkzeuge, die im Hintergrund sind.
Sie waren fast 20 Jahre beim Sauber-Team. Die waren, glaube ich, mit die Ersten, die auch mit dem Windkanal experimentiert haben. Wir wollten über die technischen Entwicklungen sprechen. Die sind wahrscheinlich in der Formel 1 ganz entscheidend. Wie haben Sie das damals erlebt? Wo waren Sie vorn, wo hingen Sie hinten dran?
Also es war schon so, dass gerade als kleines Team natürlich das Sauber auch damals war, wir haben ja gegen große Hersteller auch da gekämpft, musste man sich innovative Wege überlegen, um da konkurrenzfähig zu sein und mithalten zu können. Und so haben wir dann, es war Ende 99, 2000 dann, entschlossen, uns als kleines Team eigentlich einen Windkanal, einen eigenen, zu bauen, der uns dann diese Möglichkeiten geben würde. Die Aerodynamik wurde damals immer wichtiger, eben da mithalten zu können.
Hat sich die Investition gelohnt?
Sie hat sich damals auf jeden Fall gelohnt, denn so konnten wir vieles vor Ort machen. Das Besondere war ja auch, dass der Windkanal direkt neben der Fabrik stand. Das heißt, wir konnten als einer der wenigen Teams, und vielleicht sogar das einzige damals, ein Auto wirklich rüberrollen. Also ohne, dass es auch irgendwohin transportiert werden musste. Groß. Das macht viel aus. Man gewinnt Zeit, man ist effizienter.
Viele Fahrer sind mit Sauber groß geworden. Harald Frentzen zum Beispiel, auch Michael Schumacher war dort. Auch Sebastian Vettel ist eine Zeit gefahren. Aber sie sind dann nicht die großen Erfolge bei Sauber gefahren. Woran liegt das?
Das liegt natürlich daran, dass wir nicht die Möglichkeiten bieten konnten, die jetzt natürlich ein größeres Team bieten kann. Wir haben auch andere finanzielle Möglichkeiten gehabt und Finanzen sind in der Formel 1 sehr wichtig. Denn je mehr sie entwickeln können, desto mehr bringen sie an die Strecke und dann sind sie auch schneller. Es ist nicht immer so, dass Finanzen das Einzige sind, aber sie sind ein sehr wichtiger Faktor. Und für uns war es halt wichtig, dass wir so die Fahrer aufbauen, unsere Erfolge, und wir hatten ja auch immer wieder Podestplätze, haben ja auch mal in einer Zeit, wo es keine Kostenregeln gab und sonstige Regulierungen, auch den vierten Rang in der WM eingefahren.
Moderne Technologien spielen vermutlich eine immer größere Rolle, auch in der Formel 1. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine 3D-Technik nehmen, spielt die auch in der Formel 1 schon eine Rolle?
Absolut. Sie ist sogar sehr wichtig, denn sie ermöglicht es den Teams, schneller Teile zu produzieren, auch da effizienter zu sein. Das können sie ja alles über Nacht programmieren. Das testen sie dann und das wichtigste Ziel ist ja dann so, die Festigkeit auch hinzukriegen, dass man sie auch mal an der Rennstrecke dann einsetzen kann.
Ist es tatsächlich so, dass schon wirklich dann Motorteile oder was auch immer aus dem 3D-Drucker kommen und damit wird dann gefahren?
Also wir bei Sauber konnten natürlich nur Chassisteile anschauen, weil wir den Motor in dem Sinn selber haben und produzieren. Aber das ist das Ziel und entscheidend ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt schon so eingesetzt werden. Wichtig ist aber, dass man bei den Crash-Tests die Vorgaben einhält. Und wenn die Festigkeit das hergibt von den Materialien, dann ist das kein Problem. Sie sind ja viel leichter und kostengünstiger zu erzeugen.
Was kommt als nächstes? Was glauben Sie?
Das ist schwierig zu sagen. Das hängt davon ab, wohin natürlich die Regeln gehen, was die FIA erlaubt, was sie verbietet. Nur ich las dazu etwas sehr Interessantes vor kurzem, dass es auch Autohersteller gibt, die gerade den Motorsport mit künstlicher Intelligenz verbinden. Und das ist für mich dann der nächste Schritt. Denn irgendwann erreicht man die Grenze mit den Ingenieuren. Was macht man als nächstes?
Wie könnte das aussehen? Da gibt es ja wahrscheinlich schon viele Spekulationen. Also KI spielt ja auch schon grundsätzlich in der Autowelt eine Rolle.
Da gibt es sicher viele Möglichkeiten. Ich bin da kein Experte, nur woraus halt in der Formel 1 immer ankommt, ist natürlich die Zeit und die, also nicht nur die an der Rennstrecke, sondern ihre Entwicklungszeit, dass sie die kürzer machen, dass sie Fehlberechnungen, die sich ergeben, dann verwerfen können in einem möglichst frühen Stadium. Das gab es zum Beispiel vor einiger Zeit, als man gewisse Beschränkungen in der Simulation seiner Windkanalzeit hatte. Da wollen Sie die Cases, die nirgends hinführen, sofort wieder verworfen haben, dass die nicht mitzählen. Und da kann natürlich so eine KI Zusammenarbeit oder Entwicklung sehr viel bewirken, dass man gleich wieder weiterdenkt. Ich glaube, das sind so Algorithmen, die man dann hat. Und so sparen Sie viel Zeit.
Also die moderne Technologie natürlich ganz wichtig. Womit sind Sie denn aktuell beschäftigt?
Da gibt es einige Projekte. Ganz spannend finde ich neue Technologien, so auch Blockchain. Das war für mich eine ganz fremde Welt. Bin ich übrigens auch über den Motorsport reingekommen.
Denn, inwiefern?
Ja, es gab eine Rallye, die Plattform dafür bietet, dass diese sehr jungen Leute, die im Blockchain ja die führenden Entwickler sind, zusammengekommen sind, sich ausgetauscht haben an der Networking-Veranstaltung. Und so kam ich zu dem Thema. Und das sind natürlich ganz interessante Gedanken, die haben. Und wer weiß, wie man das alles auch mal im Motorsport vielleicht verwenden kann.
Was hat Sie an diesem Thema so fasziniert? Weil Sie ja sagen, es war so eine völlig fremde Welt erstmal.
Ja, Blockchain ist ja in aller Munde. Und eigentlich weiß man nicht wirklich, was das ist. Und wenn man es mal kurz erklärt wird, weiß man auch nicht viel mehr, weil es so abstrakt ist. Und dann ist es interessant zu sehen, worum es geht, dass es eben nicht nur eine Aneinanderkettung von Datensätzen ist, dass eigentlich ein System geschaffen werden soll, das Transparenz bietet, das Vertrauen bietet und wo es überall auch eingesetzt werden kann. Wir hören ja immer in erster Linie von Kryptowährungen und dann die Schreckensmeldungen, aber es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man das einsetzen könnte.
Sie haben vermutlich schon eine Idee, wie das aussehen könnte im Motorsportbereich.
Habe ich jetzt eigentlich noch nicht. Ich glaube, da ist man noch zu weit davon weg. Wichtig ist ja mal zu verstehen, wie kann man dieses Vertrauen schaffen. Denn ohne ein Vertrauen in ein solches System werden sie nicht darauf ihre Entwicklungen basieren. Ich weiß auch nicht, ob es für den Motorsport gerade der spannendste Bereich wäre, denn es geht ja in erster Linie in anderen Bereichen, sei es im Bankenwesen, sei es auch bei anderen Rechten, bei Grundstücken zum Beispiel auch, dass man dort Zwischenstellen nicht hat und vielleicht sogar auch Dinge effizienter macht.
Also Sie suchen sich neue Herausforderungen in neuen Bereichen. Was sind andere Bereiche, die Sie gerade reizen?
Ein anderer Bereich ist Cricket. Man würde ja vielleicht glauben, dass ich aufgrund meiner Herkunft etwas mehr damit zu tun gehabt hätte, habe ich aber nicht.
Weil Sie in Indien geboren sind.
Genau, und dort ist ja Cricket sehr wichtig, wie eigentlich in all den Ländern, die ehemalige britische Kolonien waren. Ist auch übrigens ein sehr großer Sport, auch mit sehr viel Geld verbunden. Gerade die indische Liga ist da eine sehr hoch dotierte Liga, absolut mit der Formel 1 vergleichbar. Das Spiel ist sehr komplex und ich glaube, ich würde mir auch nie anmaßen zu sagen, ich verstehe dieses Spiel. Ist aber ein sehr schönes, elegantes Spiel mit sehr vielen Emotionen. Und jetzt haben wir es hat jemand die Idee gehabt und wir werden jetzt zum zweiten Mal Cricket nach St. Moritz bringen im Winter. Das heißt, Cricket, das ja auf einem Rasen gespielt wird, wird dann im Winter in St. Moritz am See gespielt.
Wie war Ihr erstes Mal Cricket spielen?
Das war gar nicht gut. Da war ich auch ein kleines Kind. Mein Großvater hat damals sogar extra so ein Cricket-Bat, also einen Cricket-Schläger, für mich anfertigen lassen. Nur ich habe dann anderes damit gemacht, als versucht zu spielen, nämlich so hier und da Leute gehauen damit.
Okay, es gibt vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Wir haben es gerade schon gehört, Sie sind in Indien geboren, haben in Wien und London studiert. Gab es so einen Weg, den Sie eigentlich für sich vorgesehen hatten? Meistens verlaufen Wege ja nicht ganz gerade.
Nein, nicht wirklich. Also ich bin ja direkt nach dem Studium in London hier nach Stuttgart gekommen. Mir war aber klar, dass ich eben nur ein Jahr bleibe. Dann bin ich kurzzeitig nach Wien, bekam dann per Zufall diese Stelle in Liechtenstein. Da hätte ich auch nie daran gedacht, dass ich mal in Liechtenstein arbeiten würde und noch dazu mit einem Formel-1-Team etwas zu tun hätte. Und dann völlig unerwartet in Hinwil, also in der Schweiz, wo das Team ist.
Ja, das ist das Sauber-Team gewesen. Wir können gerade mal eben reinhören, was Ihr ehemaliger Chef über Sie sagt, Peter Sauber nämlich.
Sie denkt schnell, sie kann Entscheidungen treffen. Sie kann sehr konsequent sein, wenn es nötig ist. Sie hat ein gutes Gefühl, Gespür mit Leuten umzugehen. Sie kann führen und das ist nicht selbstverständlich.
Würden Sie das so unterschreiben?
Ja, das ist sehr nett von ihm.
Wann mussten Sie das letzte Mal richtig konsequent sein und hart durchgreifen?
Na gut, ich glaube, wenn man Kinder hat, muss man das fast jeden Tag machen. Aber jetzt im Beruflichen war das sicherlich sehr oft der Fall, die letzten Jahre bei Sauber. Das waren ja schwierige Jahre. Und das Ziel war ganz klar, dass das Team überleben muss. Das war auch die einzige Option. Und das ist mir ja dann gelungen.
Ja, es gab dann den Verkauf, 2016 war das, glaube ich, an einen Investor. War das dann schwierig auch für Peter Sauber, da loszulassen?
Er
Sie
hat
gucken
ja,
gerade so irritiert.
Nein, ich bin nicht irritiert. Ich musste jetzt nur nachdenken, denn es gab ja die Situation schon vorher. Ich meine, es gab ja schon immer andere Anteilseigner, also immer jetzt nicht, aber doch die meiste Zeit des Teams, wo es in der Formel 1 war, neben Peter Sauber. So denke ich zurück an Red Bull, die lange Zeit mit Anteilseigner des Teams waren. Dann kam natürlich BMW mit der Mehrheit, die sie gehalten haben. Wir hatten noch die Bank, die Credit Suisse, und dann eben dieser Verkauf. Das heißt, er hat natürlich das immer wieder miterlebt und hätte sich, so wie ich es von ihm auch weiß, bei BMW damals nicht so vorgestellt, dass er jetzt noch einmal zurückkäme ins Geschäft. Das ist zwar immer ein schwieriger Prozess. Auf der anderen Seite, wenn man weiß, dass das der einzige und richtige Weg ist, dann ist man ja auch darauf eingestellt.
Wie ist das bei Ihnen in Ihrer Biografie? Wie wichtig ist es da auch rechts und links zu gucken und nicht nur geradeaus zu gehen?
Das ist sehr wichtig und gerade in Situationen, wo man doch vor so vielen Herausforderungen steht, wie es ja auch bei Sauber war, eigentlich seit Ende 2010, denn auf die Art und Weise, wie man mit dem Team dort weitergemacht hat, hätten, glaube ich, die meisten gar nicht begonnen, denn wir standen kurz vor der Saison, hatten das Team und mussten ja fahren. Da haben sie nicht viel Zeit und das in einem Umfeld, wo es immer schwieriger wurde, immer teurer wurde und wir nicht immer die besten Ergebnisse hatten. Das hat sich 2012 ein fantastisches Jahr, sind wir auch gegen Mercedes gefahren, aber das hat man halt nicht immer. Und da ist es sehr wichtig, gerade für ein mittelständisches Unternehmen andere Wege zu gehen, zu versuchen, sich auch ein zweites Standbein aufzubauen, immer mit dem Ziel, das ist die Formel 1, nur wie kann ich andere Wege gehen, um mich zu stärken und nicht nur immer darauf zu warten, dass ein Sponsor kommt oder ein Investor kommt.
Diese anderen Wege zu gehen, das interessiert natürlich auch die SWR1-Hörer. Wir haben da zum Beispiel auch eine Mail ins Studio bekommen, muss ich gerade mal etwas runterscrollen. Hier kommen nämlich schon die nächsten Mails an, von Hans Teufel aus Ludwigsburg. Und der sagt, es gibt ja zum Beispiel dieses Projekt, die Formula Student, eine Veranstaltungsserie für Studenten, die in einem Jahr ein Fahrzeug konstruieren, bauen und weltweit dann Wettbewerbe fahren. Wie steht die Formel 1 hier zu solchen Zukunftsinnovationen? Haben Sie damit je zu tun gehabt?
Ich habe mit dem Projekt sogar zu tun gehabt und wir hatten sogar Kooperationen mit Schweizer Teams dazu. Ich finde das ganz interessant, denn für uns ist ja später als Team auch wichtig gewesen, wo können wir unsere jungen Ingenieure rekrutieren. Und gerade dieses Projekt war sehr wichtig. Wir haben auch mal Diplomarbeiten dann mit betreut und haben sogar einige Mitarbeiter dann gehabt, die aus diesem Projekt herauskamen. Es gibt auch ein anderes Projekt, das heißt, es ist sogar noch weiter unten angesetzt, nämlich Formula One in Schools, dass da auch wirklich Schüler mitmachen können. Ich finde das sehr wichtig, denn die Formel 1 hat ja auch die Aufgabe, solche Innovationen zu zeigen. Sie ist eine hervorragende Plattform, die man weltweit sieht. Daher ist es sehr wichtig, diese Projekte zu unterstützen und gerade der Jugend das zu zeigen. Das sind ja unsere Kunden von morgen.
Ja, vor allen Dingen muss sie attraktiv bleiben für die Jugend. Wie bleibt denn die Formel 1 in Zukunft attraktiv?
Das ist eine ganz spannende und auch schwierige Frage, denn von der Plattform her ist sie ausgezeichnet, die Reichweiten, die sie hat, die Menschen, die sie bewegt. Nur gleichzeitig gibt es immer stärker werdende Konkurrenz von anderen Sportarten und natürlich die ganze digitale Welt, die sich da auch noch hineinbewegt. Und da
lässt sich das nicht kombinieren, die digitale Welt?
Es beginnt jetzt natürlich. Ich meine, wir wissen ja, dieses Jahr gibt es auch diese E-Sports. Annäherungen mit der Formel 1. Nur das Ziel ist ja im Endeffekt, alle, die dabei sind, wollen ja eine gute Show für den Fan, der ja auch Kunde ist, für all die Unternehmen, die mit dabei sind, liefern. Und wie kann man das am besten machen? Und da wird man sich die Formate anschauen müssen, das sportliche, technische Reglement, vor allem die jungen Menschen wieder näher zu bringen.
Hat sich denn auch der Formel-1-Fan gewandelt? Es gibt ja so Klischees von wegen, der Sport ist laut, dreckig und ein Proletensport. Hat sich Ihr Bild über den Motorsport gewandelt?
Also laut ist er ja nicht mehr und darüber beschweren sich ja die meisten. Ne? Ja. Die meinen, der Lärm ist weg, das darf ja gar nicht sein. Im Endeffekt glaube ich, gerade für die Jungen spielt der Lärm nicht so eine Rolle. Die mögen das ja nicht so. Gut, was natürlich die Fans betrifft, die ganzen Studien zeigen, dass sie doch recht alt sind. Also ohne jetzt wirklich die Gruppe ab 40 oder so denen näher treten zu wollen. Und die Zukunft muss ja darin liegen, die Jungen zu kriegen. Und das heißt, man muss andere Wege gehen, man muss die Jungen mit einbeziehen über diese neuen Medien und vor allem schauen, dass die ganze Show so spannend ist, dass die nicht nach einer halben Stunde schon keine Aufmerksamkeit mehr dafür haben.
Wie kann das sein? Wie kann die Spannung gehalten werden?
Ja, das muss sich in erster Linie natürlich lieber die Media als der neue Rechteinhaber überlegen. Nur man kann schon gewisse Versuche machen, gerade mit Virtual Reality. Das ist ja ein Thema, das bei den Jungen sehr ankommt. Man muss vielleicht Dinge auch kurzlebiger machen. Muss das Rennen so lange sein? Man muss die Teams wieder näher zusammenbringen, um die Show besser zu gestalten. Aber ich weiß, bei der Formel E zum Beispiel gibt es da schon Produkte, wo man schon sehr eng mit diesen Virtual Reality Tools arbeitet.
Formel E fährt ja, glaube ich, ab dem 15. Dezember in Riad müsste das nächste Rennen sein. Welche Entwicklungen sagen Sie dieser Serie voraus?
Ich war wie viele am Anfang recht skeptisch. Ich habe dann in Zürich, das erste Rennen war ja diese oder letzte Saison besser gesagt, in Zürich gesehen. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Hier steht eigentlich fast gar nicht das Rennen so im Mittelpunkt. Kann es ja auch kaum, weil die Abstände ja groß sind und man braucht ja wirklich Zeit zu sehen, bis das Auto wieder irgendwo vorbeifährt. Es ist sehr leise, man hört es ja fast nicht. Nur ich habe festgestellt, den Leuten ging es gar nicht darum in erster Linie. Es war die ganze Veranstaltung, die Fahrer zu sehen, die Autos zu sehen, nah dran zu sein. Es gab dann so einen E-Village, wo man auch die neuesten Technologien, Entwicklungen der Hersteller sehen konnte. Das war so rundum ein Familientag. Und da kann sich die Formel 1 überlegen, welche Elemente könnte man da rausholen. Natürlich hat die Formel 1 eine andere Positionierung. Nur man muss halt immer über den Tellerrand schauen und sagen, was ist auch für uns gut.
Jetzt das letzte Rennen der Saison am Sonntag in Abu Dhabi. Monisha Kaltenborn, was ist das für eine Kulisse?
Das ist eine sehr schöne und eine einzigartige Kulisse, gerade auch in Abu Dhabi. Denn ich weiß noch, wie dort das erste Rennen war, wie die Streckenführung da mit diesem Hotel auch ist. Das war ganz speziell. Auch diese ganzen Lichter und die Zeit, wo das stattfindet, ist irgendwo etwas surreal in der Wüste zu haben. Und da kamen natürlich auch viele Kritiker, gerade was das Umweltrechtliche betrifft. Aber es ist eine ganz spannende Sache.
Aber es geht schon immer weiter raus, ne, in die Welt. Also man versucht überall die Formel 1 zu installieren, weil man überall Geld verdienen will.
Es geht in erster Linie ums Geld. Nur man kann jetzt hier den schwarzen Peter nicht nur Liberty Media zuschieben, denn es wollen ja auch die Teams, die Beteiligten, alle mehr Geld haben, wenn die Kosten noch dazu so hoch gehen. Und der einzige Weg, wie man den gehen kann, um das zu erreichen, ist natürlich nebst den Sponsoren, und das ist sehr schwierig, halt in Länder zu gehen, wo man halt diese sogenannten Fees noch erhält.
Hamilton steht schon als Weltmeister fest. Wie gucken Sie denn eigentlich als ehemalige Teamchefin so ein Formel-1-Rennen? Worauf achten Sie als erstes?
Ja, man schaut also erstmal auf den Start, der immer sehr wichtig ist, und dann natürlich sehr viel auf die Zeiten. Und man weiß ja aus der eigenen Erfahrung, welche Strategien man gehen könnte, warum vielleicht jemand das gemacht hat. Das ist auch noch spannend so zu sehen, aber viel wichtiger ist gar nicht so dieses als das Bild im Fernsehen, die Zeiten, die man sich mehr ansieht.
Und viele Teamchefs kommen ja wirklich selbst auch aus dem Motorsport. Bei Ihnen ist es anders, Sie sind Juristin. Hat Sie das nie gereizt, auch selbst zu fahren?
Nein, also ich habe da viel zu großen Respekt davor. Denn ich habe mich einmal ins Auto gesetzt und die Perspektive alleine und die Geschwindigkeit dann, da braucht es schon viel. Und deswegen habe ich auch vor den Fahrern sehr großen Respekt.
Haben Sie eine Prognose jetzt fürs Rennen am Wochenende?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Also gut finde ich es, wenn es wieder zumindest drei Teams gibt, die da mitfahren ums Podest, auch wenn es nicht mehr so viel in dem Sinn bedeutet. Ja, ist schwierig zu sagen.
Ich glaube, es kann noch ein Punkterekord von Sebastian Vettel geknackt werden. Das könnte es noch gehen.
Genau, aber das Spannende ist natürlich jetzt raus. Ich glaube, das letzte spannende Moment war beim letzten Rennen noch die Konstrukteurs-WM. Aber es ist trotzdem immer ein schönes Rennen dort.
Was fasziniert Sie weiterhin an dieser Formel 1, dass Sie sagen, ich möchte mich weiterhin damit beschäftigen, gerade mit diesen innovativen Feldern? Sie sind im Grunde 20 Jahre drin gewesen. Es könnte ja auch mal was ganz anderes kommen.
Das ist richtig, nur es ist für mich immer noch eine einzigartige Kombination. Es geht nicht nur um den Sport. Ich meine, wir sind ja über diesen Schritt hinaus, was die Formel 1 alles an Technologien hat, was sie an Innovationen zeigen kann. Wir haben ja viele Beispiele dafür. Und man kann so viel daraus machen. Man kann die Entwicklungen, die man hat, in anderen Bereichen einsetzen und wiederum für diese Entwicklungen der Showcase sein weltweit. Und man kann, finde ich, auch gerade die Jugend dann damit begeistern. Denn fast alle Kinder spielen doch gerne mit Autos, haben die Geschwindigkeit gern. Und da gilt es anzusetzen.
Also es ist klar rauszuhören. Sie haben noch viel vor. Herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Monisha Kaltenborn.
Ich danke Ihnen.
Eins gehört.